Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Jonas und Henry.
Hello, Alaf und Fastelovend an diesem 11.11. hier im Rheinland und auch in ganz Deutschland und Österreich. Willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Wir haben Bergfest, Mitte der Saison, Woche 10, die Seahawks in der Bye Week, einem Wochenende zum ganz entspannten Football gucken, wenn man es nicht mit anderen Teams hielt. Das haben wir genossen, aber wir sind dennoch nicht untätig und beschäftigen uns heute passend zur Mitte der Saison mit euren Fragen. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe mir noch zwei geschätzte Kollegen dazu geholt. Einmal den Henry, servus.
Servus, guten Abend.
Und aus Wien zugeschaltet über den Funkfernsender, hast du nicht gesehen, der liebe Dominik, moin moin.
Servus, liebe Grüße aus Österreich.
Ja, wir drei hier zusammen sprechen über eure Fragen, die ihr uns über Twitter und Instagram zugeschickt habt. Aber bevor wir das machen, sind wir ganz traditionell und gehen nochmal in eine Runde Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Und wie es Tradition ist, als allererstes zum Thema Verletzungen. Und da habe ich mir aufgeschrieben, keine drei Ausrufezeichen sind zum Glück. Keine neuen Verletzungen in der Bye Week hinzugekommen. Wie es um die angeschlagenen Spieler oder zurückkehrenden Spieler wie Abe Lucas oder DK Metcalf steht, davon haben wir jetzt aus Seattle bisher noch nichts gehört. Mike McDonald hat sich diese Woche noch nicht geäußert, wahrscheinlich erst morgen oder am Mittwoch. Wir nehmen am Montag auf, deshalb können wir da noch keine News verkünden. In Sachen Roster gab es ein, zwei kleinere Punkte. Zum einen ist Preseason-Darling und Pass-Rusher, Offensive-Linebacker, Outside-Linebacker, Jamie Sheriff wieder da, nachdem er in Woche 9 für Middle-Linebacker Michael Dowell gecuttet wurde. Haben die Seahawks jetzt da die Rolle rückwärts gemacht und haben Sheriff zurückgeholt und Dowell aus dem Practice Squad gecuttet. Apropos Practice Squad, da haben die Seahawks jetzt die Wahl, nämlich bei Cornerback Josh Jobe. Der wurde beim Spiel gegen die Rams zum dritten Mal in Folge vom Practice Squad ins Game Day Roster geholt. Und da müssen die Seahawks jetzt entscheiden, signen sie Josh Jobe fest in den Kader, sonst können sie ihn nicht mehr ins Roster hochholen, weil dann versauert er quasi auf dem Practice Squad. Und da ist dann jetzt die Frage an meine beiden Kollegen, würdet ihr Josh Jobe signen und wenn ja, für wen?
Aber ich würde mal beginnen, also ich würde ihn signen, ich gehe auch davon aus, dass Seattle ihn signen wird, das hat man einfach an seiner Rolle in den Spielen auch gesehen, dass fest mit ihm, glaube ich, weiter geplant wird. Meine persönliche Meinung ist, dass man gut und gerne auf die Williams, also Cornerback, wobei er viel mehr bekannt als Returner, verzichten könnte. Er ist überhaupt nicht, also er hat überhaupt keinen Einsatz gesehen als Cornerback, selbst bei den ganzen Verletzungen. Und als Returner sehe ich momentan ehrlich gesagt auch nicht ganz den Mehrwert in ihm und denke mir, da könnten auch andere Spieler gut ausprobiert werden.
Ja. Er hat gelacht und stimmt dem Ganzen wahrscheinlich zu.
Ja, genau. Abgesehen davon könnte ich mir aber noch vorstellen, dass vielleicht irgendein Spieler, der jetzt noch verletzt ist, halt auf Injured Reserve gesetzt ist und dann sowieso einen Roster-Spot frei wird. Also ich glaube, George Fant ist ja noch drauf. Vielleicht kommt der runter und dafür dann Jobe ins Roster, weil, wie gesagt, wenn, dann hätte man ihn eher noch vor ein, zwei Wochen entlassen müssen aufgrund seiner Leistung im Return-Game. Aber ja, wenn sich jetzt so eine Entscheidung anbahnt und man es forcieren muss, kann es natürlich auch sein, dass man dann die Williams dafür entlässt. Mal sehen.
Also ich merke schon, wir sind uns da sehr einig. Also Josh Jobe hat den Umständen entsprechend gute Leistungen gezeigt für den Practice-Squad-Spieler. Und ich bin da voll bei euch. Ich sehe das auch, gerade was McDonald zu ihm gesagt hat und ihm dann auch das Vertrauen als Starter gegeben hat in den drei Spielen, dass er eigentlich einen festen Roster-Spot hat. Für wen wird sich zeigen? Wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ein kleiner Punkt noch, die Seahawks hatten in der Bye Week 4 Tight Ends zum Workout da, darunter unter anderem Keel Harry. Wer ihm der Name jetzt was sagt, der wurde 2019 von den Patriots in Runde 1 als Wide Receiver gedraftet und damit ganze 32 Spots vor einem gewissen DK Metcalf. Und während Metcalf ja eine große Rolle bei den Seahawks spielt, hat Keel Harry es nicht so richtig geschafft in der NFL. Auch ein großer Spieler vom Körper her, deshalb jetzt als Tight End zum Workout da. Bisher hat man noch nichts gehört, ob da irgendwas draus geworden ist. Das beobachten wir weiter. Und eine kleine News oder keine News zum Trade Deadline Day am 5. November. Da gab es keine Deals für die Seahawks. Die Seahawks haben keine neuen Spieler ertradet. Sprich, wer jetzt auf einen neuen O-Liner oder mehrere gehofft hat, den müssen wir da leider enttäuschen. Da gab es nichts Neues. Ja. Und das war's dann auch schon, was die News angeht. Und ja, dann machen wir einfach den fließenden Übergang zum Thema der Woche, der Mailbag. Eure Fragen zur Mitte der Saison. Touchdown,
Seahawks! Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Und da haben uns viele Fragen erreicht, gerade über Instagram, über Twitter gab es auch noch ein paar. Wir haben uns das jetzt so aufgeteilt, dass wir erst Twitter machen mit zwei Fragen, die uns da erreicht haben. Und die arbeiten wir jetzt auch thematisch so ein bisschen passend ab, so dass wir uns da nicht wiederholen, jetzt am Anfang oder dann am Ende vielleicht. Teilweise sind die Fragen relativ lang und umfangreich. Ich würde die jetzt einfach mal so stellen mit euren Tags, die ihr uns da angegeben habt, damit ihr euch auch wiederfindet. Und ja, dann werden wir unsere Takes dazu abgeben und da so ein bisschen drüber diskutieren. Und die erste ist direkt relativ lang, ist, glaube ich, auch eine zweigeteilte Frage. Deshalb fange ich einfach mal mit dem ersten Teil an. Die kam von @bbaumfootball über Twitter. Mit dem Trade von Wilson hat man in meinen Augen eigentlich begonnen, einen Rebuild zu starten. Hat das anschließend für die niedrigen Erwartungen zu einem recht erfolgreichen Jahr und damit auch zu einer Fehleinschätzung des Kaders geführt? Wer will?
Puh, ja, also gut, dass du es, glaube ich, mal zweigeteilt hast, weil es ist wirklich wahrscheinlich sogar mehr als zwei Fragen. Ich weiß gar nicht, ob es eine Fehleinschätzung war. Die Frage ist auch, was die Erwartungen waren und was man sich eigentlich erhofft hat, weil, wenn man ehrlich ist, es hat eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich danach ausgesehen, als würden die Seahawks wirklich einen kompletten Rebuild machen. Klar, man hat Wilson getradet, das wissen wir, aber ich glaube, man wollte gar nicht so schlecht sein. Ja, wer will schon schlecht sein, aber ich glaube, das Ziel war es nie, wirklich ein schlechtes Team zu sein und einfach den Kader komplett neu aufzubauen. Man wollte immer da irgendwie so mitschwimmen. Weiß nicht, wie du das siehst, Henry.
Also ich habe auch das Gefühl, dass John Schneider zumindest, wenn man sich auch so seine Trade-Aktivitäten in den letzten zwei Jahren anschaut, auch eher der Meinung ist, dass es ein relativ kompetitiver Kader ist, der gegebenenfalls auch in den Playoffs ein Wörtchen mitreden kann. Steht natürlich auf dem anderen Blatt, ob wir das so sehen. Ne? Aber man muss auch dazu sagen, nach dem Russell-Wilson-Trade wurde die Timeline, glaube ich, auch dadurch beschleunigt, dass mit Geno Smith ein fast schon gleichwertiger Quarterback-Ersatz, würde ich jetzt mal eigentlich argumentieren und greife vielleicht schon ein paar Fragen für später vorweg damit, bekommen vielleicht. Hat, mit dem man durchaus, zumindest was die Qualität auf Quarterback angeht, das Zeug dazu hat, mit einem guten Kader, mit einem guten Coaching-Staff einen tiefen Playoff-Run hinzulegen. Was mir da auch noch einfällt bei dieser Frage ist eben, dass man in den ersten Runden des Drafts mit dem Draftkapital, insbesondere auch aus dem Wilson-Trade, eigentlich fast ausschließlich Hits hatte, jetzt retrospektiv, und das eigentlich ein guter Job war, den John Schneider gemacht hat, darauf bezogen, wie er ersten Picks, die frühen Picks, die Tag 1, Tag 2 Picks eingesetzt hat, wenn man sich da an Picks wie Charles Cross erinnert, Boye Mafe, Abraham Lucas, also die ersten Runden, da sah das alles wirklich echt sehr, sehr gut aus. Und man hat dann Geno Smith bezahlt, und das ist auch mitten ein Grund, warum der Cap drückt. Ich glaube aber auch, was ein weiterer Grund dafür ist, dass die Cap-Situation so ist, wie sie ist, ist nämlich, dass wir in der Free Agency schon den einen oder anderen Miss hatten. Also, dass wir da gegebenenfalls Spieler überbezahlt haben. Wenn ich da an Spieler wie Draymond Jones zum Beispiel denke, dass man es dann darüber hinaus nicht geschafft hat, trotz einiger Ressourcen, die man reingesteckt hat, qualitativ die Offensive Line zu verbessern. Das sind alles, glaube ich, Punkte, die da mit reinspielen. Obwohl wir eigentlich eine gute Grundlage uns gelegt haben mit guten frühen Draftpicks, mit eigentlich Talent, das im Kader vorhanden ist. Aber man muss auch dazu sagen, dass Fehler, glaube ich, vom Front Office da begangen wurden, insbesondere was das Handling der Offensive Line angeht, die dieses Team jetzt auch in dieser Saison klar limitieren. Und ja, ich würde dem Fragensteller auch ein Stück weit recht geben. Ich glaube, man schätzt den Kader oder hat den Kader schon etwas besser eingeschätzt, als er womöglich ist.
Damit leitet Henry schon ganz gut in den zweiten Teil oder in die zweite Frage, die Bibaum Football da gestellt hat, über. Der sagt nämlich dazu, nach der ersten Frage nämlich noch, für ein Team im unteren Mittelfeld sind unsere Ressourcen doch extrem begrenzt. Der Cap drückt bei den Seahawks in der nächsten Saison schon deutlich. Er lässt wenig Spielraum, um den Kader klar aufzuwerten. Außerdem haben wir wieder das Draftkapital aufgegeben. Fehlt in Seattle nicht eine klare Version abseits des neuen Coaching-Staffs?
Ja, habe ich ja quasi eigentlich jetzt schon mehr oder weniger mit beantwortet. Deswegen, ja, vielleicht kannst du noch was da hinzufügen, Jonas oder Dominik?
Dominik, gerne.
Ja, ich bin einfach der Meinung, Vision, ich sehe schon die Vision. Also ich glaube, man möchte ein Team sein, das halt nie wirklich schlecht ist. Da gibt es ein paar, wenn man sich die letzten 10 Jahre vielleicht anschaut, die das hinbekommen haben, aber keins hat es wirklich dauerhaft hinbekommen. Ich sagte ja zum Beispiel Patriots, die ja jetzt auch mittlerweile ganz unten in der Liga vorzufinden sind. Auch die Chiefs werden irgendwann wieder mal einfach einen Downfall haben. Das ist unausweichlich in der NFL mit dem System, das wir Gott sei Dank in der Liga haben. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass das Front Office einige Fehler sicherlich gerade in so Trades und Free Agency gemacht hat, weniger im Draft. Und ja, man wollte sich vermutlich nicht eingestehen, dass ein Rebuild besser wäre. Weniger, dass man es jetzt wirklich überschätzt hat, sondern dass ein Rebuild was Besseres wäre. Weil ich denke zum Beispiel auch an Leonard Williams. Ich mag ihn wirklich gern, aber auch zum damaligen Zeitpunkt eigentlich ein wirklich nicht ganz nachvollziehbarer Trade für mich, ein Zweitrunden-Pick. Super teuer dann danach bezahlt, weil er eigentlich keinen Vertrag mehr hat. Also was heißt eigentlich, er hatte keinen Vertrag mehr. Man musste ihn dann in der Offseason bezahlen als Free Agent, wo ich mich dann eigentlich am ganzen Markt bedienen könnte. Aber klar, man bleibt dann eher bei den Spielern, die schon im Team sind und für die man einen Zweitrunden-Pick hergegeben hat. Das ist das, mit dem ich ein bisschen struggle. Ich denke, man hätte mehr competitive sein können, also man hätte hier wirklich gut mithalten können, aber teilweise haben unsere Entscheidungen vom Front Office einfach nicht dazu gepasst. Und die Vision war da, man hat es einfach nicht gut umgesetzt. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Und wenn man sich zum Beispiel jetzt auch die Commanders ansieht, die haben ja ein ähnliches Problem, sage ich mal unter Anführungszeichen. Ich sehe da gewisse Parallelen. Die haben sicherlich nicht gedacht, dass sie so schnell so gut sein werden und wirklich mithalten können. Und jetzt beginnen sie auch, dass sie das Draftkapital vom nächsten Jahr hergeben, um einen Marshawn Lattimore zu holen, weil sie sich halt denken, okay, vielleicht kommen wir dieses Jahr schon richtig, richtig weit. Und wie sich das langfristig für so ein junges Team auswirken wird mit Jaden Daniels, ja, das ist für mich eine gewisse Parallele, die man hier sehen kann. Nur mit dem Unterschied, dass Geno Smith halt kein Rookie war, aber durchaus Parallelen. Ist was du,
Jonas? Ich kann euch da voll zustimmen. Würde jetzt vielleicht noch zum Cap sagen, wenn man da über eine konkrete Zahl spricht, ja, die Seahawks sind jetzt für nächste Saison $301.000 im Minus. Es wird sicherlich eng, weil ist dann die Frage, gibt man Gino einen neuen Vertrag, gibt man DK einen neuen Vertrag? Man hat die komplette 2022er Draft-Klasse mit Ken Walker, Boye Mafei, Rick Woolen, die alle keine First-Round-Picks waren und es da deshalb keine Fifth-Year-Option gibt. Die müsste man alle bezahlen und da, denke ich mal, muss das Front Office harte Entscheidungen treffen. Aber ich sag mal so, mit dem intelligenten Cap-Building kann man sich da schon einiges an Luft schaffen. Man kann zum Beispiel Tyler Lockett und Draymond Jones cutten, da nochmal Geld freimachen. Also es geht schon alles irgendwie. Das mit dem Draft-Kapital aufgegeben, habe ich jetzt vielleicht so auf die nächste Saison interpretiert. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Und da kann ich dann nicht so zustimmen, weil die Seahawks haben ja, also du hattest Leonard Williams angesprochen, da haben die Seahawks für 2024 einen Second-Round-Pick abgegeben. Aber jetzt im Jahr 2025 im Draft, da haben die Seahawks noch alle Picks. Sie haben jetzt den einen Viertrunder für Ernest Jones abgegeben, haben aber jetzt trotzdem in jeder Runde von Runde 1 bis 7 noch Picks und in der sechsten Runde sogar 2. Also da ist auch noch ein bisschen Roster-Building möglich. Also ja, deshalb ist das alles so ein offenes Ding. Muss man mal schauen, was daraus wird.
Vielleicht noch eine Sache zum Cap, die mir gerade noch kommt. Wenn wir jetzt Draymond Jones zum Beispiel erwähnt haben oder auch an Leonard Williams. Ich denke, hier ist auch ein Problem gewesen, dass die Seahawks in so einem gewissen Mittelfeld waren. Wir waren weder ein wirklicher Contender, wo ich sage, ja, man holt sich diese Leute für ein Jahr und dann holt man den Super Bowl. Ich denke, das war den meisten Fans und auch der Organisation bewusst, dass das nicht so einfach gehen wird. Andererseits waren die Seahawks auch nicht so ein schlechtes Team, dass man sagen hätte können, ja, wir holen uns ein paar Cornerstones, die halt dann da drin stehen, ein paar Namen, ein paar Veterans. Wir können massig Geld ausgeben, die paar Millionen zu viel oder zu wenig im Vertrag, die scheren uns eigentlich nicht. Und das hatte ich ein bisschen das Gefühl, weiß nicht, ob ihr das ähnlich seht, dass wir waren eigentlich in so einem Mittelding und da konnten wir uns eigentlich diese teuren Signings um auch ein bisschen zu pokern, nicht wirklich leisten, aus meiner Sicht.
Ja, nein. Also, was meinst du mit, dass man sich die teuren Signings leisten konnte? Genau.
Weil ja, man konnte sie sich vielleicht kurzfristig leisten in dem Moment, aber langfristig bekommst du halt Probleme damit auch, weil du halt nicht die günstigeren Leute im Draft holst. Ich könnte ja im Second-Round-Pick auch einen Defensive Tackle draften, zum Beispiel von Matt Williams. Und eigentlich waren wir nicht in der Position, dass wir sagen, uns ist es egal, was nach dem Jahr passiert.
Ja.
Umgekehrt war es uns aber auch langfristig nicht egal, weil wir nicht so viel Cap hatten. Vielleicht ist es
ja. Was man vielleicht trotzdem kritisieren könnte am Cap-Handling der Seahawks in den letzten Jahren in Bezug auf die Offensive Line, ist halt schon, dass man irgendwie versucht hat, so mit mittelmäßigen Free-Agent-Optionen und auf Einjahresverträgen oft dann, wo man den Cap-Hit auch kaum verteilen konnte, es nicht geschafft hat, da wirklich Qualität in die Offensive Line zu bringen. Es womöglich ein besserer Weg gewesen wäre, wenn man sich jetzt beispielsweise die Leistungen von Damien Lewis zum Beispiel anschaut bei den Panthers diese Saison oder auch andere Guard-Optionen, die ein bisschen höherpreisig gewesen wären, dass man da quasi dann sich geweigert hat, da viel Geld in die Hand zu nehmen. Und das Gleiche ist beispielsweise bei dem Handling der Inside-Linebacker-Position zu nennen, wo man auch mit zwei Einjahresverträge rausgegeben hat für Jerome Baker und für Tyrell Dodson und dass diese Strategie auch nicht so richtig aufgegangen ist. Gleichzeitig hat man dann trotzdem viel Cap-Space verbraten, sage ich jetzt mal, indem man halt diese Einjahresverträge rausgegeben hat, wo man eben auch den Cap-Space halt schlecht aufteilen konnte und die Spieler dann doch nicht wirklich preiswert waren und dann auch qualitativ nicht so gut.
Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt.
Qualitativ nicht so gut ist auch wieder eine schöne Überleitung zur nächsten Frage. Henry hat es schon so ein bisschen angerissen. Ein Thema, was die Fanbase beschäftigt, was uns auch beschäftigt, fragt @ZeppMedo76, sind die Seahawks eine O-Line davon entfernt, Contender zu sein oder fehlt mehr? Gute Frage, die gute alte O-Line.
Willst du, Jonas?
Nee, macht ihr mal erst.
Schwierig. Die Defense ist, glaube ich, schon besser als in den letzten Jahren, auch jetzt diese Saison schon. Aber man sieht halt schon, dass die Offense einfach von der Offensive Line komplett limitiert wird. Und ja, die ganze Offense wirklich, was das Potenzial angeht, Richtung Mittelfeld zieht fast schon, obwohl man einen wirklich super Skillplayer hat und auch einen sehr gut aufspielenden Quarterback. Ich glaube schon, dass man mit einer, sage ich jetzt mal, guten bis sehr guten Offensive Line, wenn man da jetzt den Goldstandard Detroit Lions beispielsweise mit rannimmt, wenn wir so eine Offensive Line hätten, verbunden mit eben den Skillplayern und dem Quarterback, glaube ich schon, dass man das Potenzial hätte, eine Top 5, eine Top 3 Offense zu stellen in der NFL. Und dann ist man, glaube ich, automatisch ein Contender beziehungsweise ein Team, das einen tiefen Playoff-Run starten kann, gerade wenn man dann vielleicht auch noch drauf hoffen kann, dass die defensive Performance sich jetzt auch mit dem weiteren Verlauf der Saison vielleicht auch noch ein bisschen steigert, wenn man da auf den Faktor Mike McDonald's hat, sage ich jetzt mal, hofft. Die Laufverteidigung in den letzten Wochen sah jetzt auch wieder ein bisschen besser aus, und wenn man da schafft, die Gegner so in diese ungünstigeren Passing-Situationen zu bringen, hat man eigentlich auch gesehen in den letzten Wochen, dass das so in die Karten und in die Stärken von Mike McDonald als Schema auf der defensiven Seite des Balles spielt. Also ich würde sagen, ja.
Würde ich so unterstreichen. Also ich denke auch, wenn man sich die Spiele ein wenig ansieht, also die einzigen Spiele, die Seahawks wirklich deutlich gewonnen haben, waren die, wo entweder im Fall von den Dolphins sowieso auch die gegnerische Offense versagt hat oder die eigene Defense auch gut dagegen gehalten hat einfach. Beziehungsweise auch, wenn man sich mit den Falcons auch anschaut, bei den Dolphins auch, da ist einfach auch die D-Line nicht so gut gewesen. Und wenn man das auf andere Spiele umlegen würde, ich denke da nur an das Rams-Spiel zuletzt, ich denke auch gegen die 49ers teilweise, klar, da war die Defense auch schlecht, aber die Seahawks kriegen einfach nicht wirklich gute Drives, beständige Drives zusammen. Ich denke, wir werden eh auch zu gewissen anderen Offense-Aspekten noch kommen, um nicht alles vorzugreifen, aber es ist dann doch so, wenn die O-Line so spielt, wie sie momentan spielt, dann wird es ganz schwer, auch das Run-Game zu etablieren. Kann sich da jegliche Statistik ansehen, da sind die Seahawks einfach schlecht. Und es liegt nicht an den Running Backs. Ja, ein Charbonnet hat dazwischen vielleicht nicht so gut gespielt in Walkers Abwesenheit, aber Kenneth Walker ist für mich einer Top 5 Running Backs Minimum. Und ich bin da schon der Meinung, dass wenn man dem eine adäquate O-Line hinstellen würde, dass das ähnlich, Henry hat es gerade gesagt, mit den Lions ähnlich aussehen könnte. Also ich denke mir, gerade wenn man sich die offensiven Waffen ansieht, da ist der große Unterschied zwischen den Lions und den Seahawks die O-Line. Ja. Und auch der Defense würde es gut tun, wenn man eine Offense hätte, die mal längere Drives hätte, die mal das Feld runtermarschieren kann, die ein Laufspiel etablieren kann, Zeit von der Uhr nehmen kann. Das sind alles Dinge, im Football hängt alles zusammen, Offense und Defense auch genauso.
Ja, und in der Offense hängt auch alles von der O-Line eigentlich ab, weil das ist die einzige Positionsgruppe, von der alle anderen Positionen in der Offense abhängig sind.
Vor allem das Interessante, glaube ich, auch, dass die O-Line die Unit in der im gesamten Football ist. Ich würde sagen, ab Jugend, Nachwuchs, sei es Amateure irgendwo oder die NFL, in meinen Augen, wenn du keine gute O-Line hast, dann wirst du in keiner Liga der Welt gewinnen. Also es ist de facto unmöglich.
Also, ja, also das große Ding gewinnen. Ja, bin ich voll bei euch. Also ich glaube, selbst wenn man die beiden Quarterbacks, ihr habt das Beispiel Detroit jetzt genannt, Jared Goff wird jetzt dafür gefeiert. Ich meine, gestern hat er 5 Interceptions geworfen, davon mal ab. Aber wenn er zum Beispiel so ein Seahawks-Spiel hat, wo er dann irgendwie 19, das Spiel mit 19 angebrachten Pässen von 19 Versuchen abschließt, ich will nicht wissen, wie Geno's, also ich würde es gerne sehen, wie Geno Smith hinter einer vernünftigen O-Line funktioniert. Aber ich glaube, ich will nicht wissen, ob Lions-Fans das sehen wollen, Jared Goff hinter der Seahawks O-Line zu sehen. Also ich glaube, da sind wir mit Geno Smith noch gut bedient. Also der macht da richtig viel draus, und deshalb bin ich da voll bei euch. Also der große Punkt ist wirklich die O-Line. Und Dominik hat es gerade schon gesagt, bevor wir jetzt andere Fragen noch vorgreifen, denke ich mal, können wir jetzt einfach mal weitermachen. Es geht zu dem großen Themenkomplex, bei dem Henry vorab gesagt hat, er schaltet sich da aus, weil er hat schon genug dazu gesagt. Es geht natürlich ums Thema Quarterback. Da hat Henry sich schon massiv zu geäußert in den letzten Wochen. Und wir gehen jetzt auch in den Fragen zum Komplex Instagram über, also Fragen von Instagram. Und nicht nur von Instagram, auch auf den anderen Plattformen kam eben das Thema Quarterback auf. Deshalb haben wir das jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst. Und ich habe mich jetzt hier auf die Frage von Chris Miles _94 bezogen. Auf wen sollte man, also die Seahawks, in der neuen Saison als QB1 setzen? Erstmal so als große Frage, vielleicht kann Henry da auch nochmal drauf eingehen, bevor wir speziell auf Gino eingehen. Gino oder jemand ganz anderes?
Also Gino Smith ist ja noch unter Vertrag für nächste Saison, muss man zunächst mal konstatieren. Das wäre schon mal mein Take dazu.
Das ist okay. Eine klare Aussage. Dominik?
Ja, also ich musste nicht lang nachdenken, also für mich ist es Gino. Also aus zwei Gründen. Erstens, ich denke nicht, dass die Seahawks realistisch, und ich glaube, die Draft-Frage kommt noch, ohne es vorzugreifen, ist zu groß, aber ich glaube nicht, dass es leicht wird für die Seahawks, einen guten Quarterback zu draften. Warum? Vielleicht etwas später noch. Und ich denke auch, dass es in der Free Agency oder via Trade nicht irgendwie besser werden wird. Also, wir haben es angesprochen, Cap ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt aus dem Vollen schöpfen können, ja. Gino ist ein loyaler Typ, den man auch, denke ich, noch länger dann im Auge behalten könnte, den jetzt abzuschreiben. Ja, also es macht cap-mäßig Sinn, es macht auch spielerisch meiner Meinung nach Sinn. Es ist nicht nur eine Business-Entscheidung.
Ja, also ich habe hier auch auf meinen Notizen einfach Ginos stehen. Du hast es gerade angesprochen, Dominik. Henry hat es auch gesagt, er hat noch ein Jahr Vertrag. Und selbst wenn man ihn dann cutten wollte, frisst man wieder Deadcap. Und da ist es auch aus Cap-Gründen, A, aus leistungstechnischen Gründen und B, aus Cap-Gründen einfach klar, dass die Seahawks da mit Gino gehen sollten.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass ich bereit wäre, Gino Smith auch zu verlängern. Das einmal basierend auf, kann man sich jetzt auch die letzten Folgen noch anhören, jeden Montag mit Tobi und Max, wo wir drüber gesprochen haben, basierend auf seinen Leistungen dieses Jahr und auch der Tatsache, dass man so dann auch sein Tappet nächstes Jahr ein bisschen senken könnte.
Absolut, genau. Ja. Das ist auch ein Punkt, der dazu kommt. Auch da bin ich voll bei dir. Also ich glaube auch, wir kommen jetzt noch dazu in der übernächsten Frage, was Ginos Leistung angeht. Und hat Henry ein ganz klares Statement abgegeben. Dominik wird das super erklären können. Und ich habe da auch mal meinen Take zu. Also ja, es ist einfach Gino aus vielen verschiedenen Gründen. Dominik hat es schon so ein bisschen angesprochen. Nächste Frage von, jetzt muss ich gucken, das werde ich jetzt wahrscheinlich hundertprozentig botchen, den Namen. Kev Cochosino 23, es tut mir leid, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Wollten die Seahawks nächste Saison einen QB draften oder für einen traden? Ich bin jetzt nicht so der absolute Draft-Experte, deshalb fange ich jetzt einfach mal an. Also für traden, gerade wir hatten es so eben angesprochen mit dem Draftkapital, glaube ich nicht, dass man, also klar könnte man sich schon einen Starting Quarterback ertraden, aber es ist, glaube ich, alles eine Frage des Preises und der Fakt, dass man Gino hat und was man da für Draftkapital abgeben würde, macht es für mich nicht sinnvoll zu ertraden. Und in Sachen QB ist dann QB Draften ist dann natürlich auch die Frage, ja, will man jetzt, je nachdem, wie man die O-Line angeht, will man da jetzt einen Rookie-Quarterback hinter dieser O-Line stellen? Ich glaube, die Frage können wir uns alle beantworten, und zwar nein. Und dann ist natürlich noch die Frage von wegen, was ist denn da von, was kommen denn da für Quarterbacks? Also je nachdem, wie die Seahawks abschneiden, könnten sie, ja, wenn es schlecht läuft, nenne ich mal, sage ich mal, könnte es schon Richtung Top 10 gehen. Aber dann ist da natürlich die Frage, gibt die Klasse das auch her? Also für mich, ja, wie gesagt, ich bin kein Draft-Experte. Wer mir im Moment ganz gut gefällt, wer einen echten Hotstreak hat, ist Cam Ward von Miami. Der spielt eine super Saison, hat jetzt am Wochenende gegen Georgia Tech das erste Spiel verloren. Der hat allerdings so, ja, ich nenne es mal Interception-Probleme. Also der spielt teilweise sehr wild. Aber das ist ein Spieler, der mir so ganz grob gesehen gefallen würde. Und die anderen Quarterbacks, über die da diskutiert wird, hier Shedeur Sanders, Quinn Ewers oder Carson Beck, sagen mir jetzt alle nicht so zu, dass ich sagen würde, jo, dafür kann man jetzt noch einen First-Round-Pick ausgeben. Da gibt's andere Needs und die Seahawks haben Geno, von daher bin ich dafür, Geno halten und weder einen Quarterback draften noch für einen traden.
Da hast du eine starke Meinung zum Draft, wenn du gesagt hast, du hast keine.
Ja, also ich kann da jetzt nicht, also wie gesagt, ne, Cam Ward Interception Probleme ist jetzt so das, was ich da zu Cam Ward sagen kann, so, ne? Ich könnte jetzt nicht sagen, hier ja krasser Arm und hier keine Ahnung, Slants sind seine, die spielt er super und die Deep Balls kann er nicht und so, das sehe ich alles nicht. Also wie gesagt,
aber ist, ich sag mal so, jetzt abgesehen davon, weil ich jetzt auch noch auf jeden Fall keinen Quarterback Tape geschaut habe, Bigger Picture technisch drüber gesprochen, fände ich es jetzt nicht verkehrt, wenn man einen Quarterback draften würde per se. Und John Schneider, viele wissen ja, kommt ja aus dem Packers Front Office, wo man immer wieder auch früher als später mal Quarterbacks gedraftet hat. Das jüngste Beispiel war jetzt auch Jordan Love, den man 3 Jahre hat sitzen lassen. Und ich glaube, dass es immer noch so ein bisschen in seinem Hinterkopf, glaube ich, ist und auch eigentlich seine Philosophie, die er aber noch nie so wirklich umgesetzt hat in Seattle jetzt, was ihn, glaube ich, auch so ein bisschen wurmt, dass man frühzeitig den Quarterback, von dem man dann aber auch wirklich überzeugt ist, weil das hat er auch schon immer wieder in Interviews gesagt, es muss einfach passen von dem Spot, vom Value her, dass man den Quarterback eben zieht. Und da, wo die Seahawks gedraftet haben, ist es sich noch nie so wirklich ausgegangen, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube schon, dass John Schneider jedes Jahr nach Quarterbacks Ausschau hält und das auch nächste Saison machen wird. Und ich das nicht schlimm fände, wenn man auch relativ früh beispielsweise in den Quarterback zieht. Jetzt mal abgesehen davon, wie man die Quarterback-Klasse einschätzt, dass das philosophietechnisch, glaube ich, schon ein guter Ansatz ist, glaube ich, dafür bereit zu sein, auch gegebenenfalls in Runde 1, wenn irgendwie ein Spieler fällt, mal einen Quarterback zu nehmen und man den auch dann hinter Geno Smith quasi sitzen lassen kann.
Ja, also gehe ich mit. Also ich habe auch vorhin gesagt, keinen Draften, also das war auch bezogen auf keinen QB1 Draften, also niemanden, den ich jetzt sofort reinwerfen würde. Ich meine, man weiß sowieso, Experten und alle, die sich wirklich, wirklich gut auskennen im Scouting, die setzen sich dann meistens nach der College-Football-Saison hin und da wird es dann nochmal genauer analysiert, wenn man wirklich ein klares Bild von allen hat. Dann wird man auch mehr über die einzelnen Prospects lesen können und einzelne Meinungen haben, aber jetzt schon, weil soweit gesagt, da sind sich viele Experten halt einig, die QB-Klasse ist halt nicht stark. Also, und mit nicht stark meine ich, vermutlich ist das so eine Klasse, ja, da wird vielleicht 1, 2, vielleicht 3, je nachdem, wer es braucht, in der ersten Runde gehen. Kann natürlich auch ganz anders ausschauen, jeder weiß, der Draft ist verrückt und bis zum April nächstes Jahr kann sich ganz viel ändern und irgendjemand kann im Combine durchdrehen und was weiß ich was, haben wir ja alle schon gesehen. Aber momentan geht man halt davon aus, dass die Draft-Klasse nicht super stark ist. Vielleicht auch der ein oder andere dann overdraftet wird. Es gibt andere Teams, die einen wesentlich größeren QB-Need haben als die Seahawks. Ich persönlich wäre glaube ich, nicht wirklich happy, wenn sie es in der ersten Runde machen würden, egal wer. Weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass, also ein Cam Ward und ein Shedeur Sanders, die werden wahrscheinlich weg sein, außer es sind irgendwelche Character-Issues bei Shedeur Sanders und dann wollen wir ihn, glaube ich, auch nicht. Und ansonsten denke ich, dahinter sind ganz viele, wenn John Schneider beziehungsweise Grubb und auch McDonald im erweiterten Kreis der einen QB haben, wo sie sagen, ja, der hat ein cooles Skillset, den probieren wir und in einer späteren Runde draftet man den, why not? Also, das hat noch nie geschadet. Aber in der ersten Runde, ich glaube, da haben wir größere Needs.
Bin ich voll dabei. Haben wir jetzt drüber gesprochen und jetzt ist es soweit. Also Henry mutet sich jetzt wahrscheinlich und ich überlasse dann erstmal dem Dominik das Feld, weil der hat sich bei uns auf der Website in einer umfassenden Offense-Recap zur Mitte der Saison eine Analyse umfassend mit dem Thema befasst. Serge_Left fragt, wie kann das sein? Geno Smith ist auf Platz 1, was Passing Yards angeht. Aber wir, beziehungsweise die Seahawks, sind so schlecht. Da passt doch was nicht. Dominik, bitteschön.
Okay, ich versuche es relativ kurz auf den Punkt zu bringen. Okay, eine Sache ist mal, einen Quarterback allgemein an Passing Yards zu beurteilen, ist eine nicht so gute Idee, auch wenn es viele, auch die NFL selber tut und viele Analytiker und Scouts und was weiß ich was und dann immer die Passing Yards plakativ hinschreiben, allein das zu tun, jemanden daran zu bewerten, wie gut oder schlecht er ist, ist schwierig. Aber abgesehen davon ist es halt einfach so, dass unsere Offense nicht mehr hergibt als ein Passing Game, in dem Geno Smith halt dann für so und so viele Yards pro Spiel wirft. Wir haben kein Rushing Game, beziehungsweise kein wirklich gutes. Zu manchen Phasen des Spiels oder in manchen Spielen praktisch non-existent, dann ist man einfach aufs Werfen angewiesen und unsere Rushing Offense ist rein statistisch bei ganz vielen Statistiken wirklich im ganz, 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 ganz unteren Feld. Und einfach zusammengefasst, wenn das Run Game nicht läuft, dann muss man passen. Dann ergeben sich solche absurden Zahlen teilweise. Und das heißt absurd, aber halt solche hohen Zahlen. Und im Umkehrschluss gewinnt man das Spiel aber damit nicht. Und man hat auch die Uhr nicht unter Kontrolle, wenn das Run Game nicht funktioniert. Und da spielt sich noch vieles weiter. Ja, ich habe das sehr ausführlich ausgeführt, aber das wäre so der grundsätzliche Take, dass wenn die Run-Offense nicht da ist, dann profitiert die Passing-Offense zwar statistisch gesehen davon, aber sie profitiert halt nicht am Feld, weil es wird auch für die Passing-Offense wieder schwieriger. Die Defense kann sich besser aufs Passing-Game einstellen. Man merkt das ja teilweise, weil einfach das Run-Game nicht diese Aufmerksamkeit benötigt, wenn man gegen die Seahawks spielt.
Ja, absolut. Also so mein Take. Ich habe mir da auch ein paar Sachen so aufgeschrieben, deshalb here we go. Ja, das Problem haben wir gerade hin oder das große Problem haben wir gerade hinlänglich besprochen, das Thema O-Line. Da ist dann die Frage, okay, welchen QB würdest du jetzt in der NFL gerne hinter so eine O-Line stellen und der liefert dir dann bessere Resultate als Gino. Also das ist halt das Ding, klar, kannst du dann Mahomes oder Lamar Jackson sagen, aber da weißt du halt auch nicht, wenn die sofort Druck kriegen, dann weiß Lamar Jackson auch nicht, wo er hinlaufen soll, wenn alle Lanes irgendwie zu sind. Und für alle die Sam Howell fordern, merke ich nur an, dass er im Jahr 2023 eine komplette Saison in Washington gespielt hat, hinter einer O-Line, die vielleicht etwas besser war als die Seattle im Moment hat. Und da hat er einfach 21 Interceptions und 65 Sacks genommen. Also ich glaube, auch da wollen wir alle Sam Howell vielleicht nicht unbedingt sehen, auch wenn einige von uns das jetzt fordern. Und alleine nochmal so ein bisschen rauszuzoomen und sich einfach mal so die Leistung von Gino an sich anzuschauen. Also ich hatte nochmal geschaut, gegen die Rams hatte er 7 Big-Time-Plays. Und ich glaube kaum, dass es in der NFL 5 Spiele in diesem Jahr gibt, in der irgendein QB mehr hatte. Also das war schon krass und dabei hatte er nur 2 Turnover-worthy Plays und das waren halt diese beiden dämlichen Interceptions und ansonsten spielt er einfach komplett solide und das gegen die Rams ohne DK Metcalf und Matt Stafford hatte sogar noch eine schlechtere PFF-Note als Gino, weil der hatte einfach mehr Turnover-worthy Plays dabei, der hatte auch eine Interception. Und für alle, die dann noch sagen, ja, hinter so einer O-Line, warum laufen die Seahawks nicht mehr Play-Action, die große Stärke von Geno. Und warum laufen sie das nur aus der Shotgun? Und warum machen sie es vielleicht nicht under center und spielen daraus die Play-Action? Da ist halt das Problem, wenn Geno auch nur für eine Sekunde den Kopf oder den Blick von der O-Line beziehungsweise von der D-Line wegnimmt, wenn er an der Center nach hinten läuft und entweder versucht, den Ball zu übergeben oder den Ball dann bei sich behält und wirft. In der Sekunde, in der er da nicht auf die Defense guckt, ist der Pass-Rush eigentlich schon durch diese O-Line, die eigentlich eine Drehtür ist, durch. Und da würde dann halt auch nichts gehen, ne? Also das muss man auch immer noch sehen. Und der Fakt, den Dominik angesprochen hat, dass die Seahawks eben kein Run-Game haben, damit diese Offense halbwegs funktioniert, werfen die Seahawks, glaube ich, so knapp 70% im Moment den Ball. Wenn man die alten NFL-Fans oder College-Fans, den der Name Don Coryell noch was sagt. Der hat diese berühmte Air Raid Offense eingeführt, die wirklich extrem hart auch aufs Passspiel fokussiert war. Aber ich glaube, selbst der würde es nicht machen wollen, 70% der Zeit den Ball zu werfen, ohne ein vernünftiges Run Game zu haben. Und einen Punkt, den Dominik auch noch so angeschnitten hatte in Sachen Run Game, beziehungsweise O-Line-Leistung. Bei Third Down müssen die Seahawks aktuell in dieser Saison im Schnitt 8,9 Yards überwinden. Das wäre negativ NFL-Rekord. Also das alleine da läufst du halt den Ball nicht beim dritten Versuch. Ne? Da musst du halt passen und deshalb ist da dieser, ja, ist da diese Diskrepanz. Deshalb, Geno ist nicht so schlecht, wie er aussieht, würde ich mal so als Quintessenz sagen. Wir können schon sehr froh sein, dass die Seahawks Geno haben, weil wenn sie einen anderen Quarterback hätten, dann wäre das Geschrei, sage ich mal so ein bisschen plakativ, glaube ich, noch größer.
Ich finde, es zeigt einfach so eindrucksvoll, wie wenig man auf Stats also setzen darf. Also es ist so, okay, wenn du dir das anschaust, ist er der beste Quarterback von den Passing Yards. Wenn man sich die Interceptions anschaut, ist er einer der schlechtesten. Ja. Dann sieht man sich wiederum an, okay, wie oft wirft er wirklich schlecht, also diese sogenannten Bad Throws, da hat er die zweitgeringste Percentage in der Liga, also rein relativ gesehen, wirft er eigentlich sehr akkurat. Woran liegt es, dass er die Interceptions wirft? Ja, wenn man sich das letzte Spiel anschaut, ich bin ehrlich, 2 von 3, also eine Interception geht nicht auf seine Kappe, eine geht so halb und eine geht auf seine Kappe. Ja, ist nicht ideal, aber puh.
Ja.
Ich lasse das so stehen. Also er spielt besser, als die eine Statistik es sagt, und schlechter als die andere. Er ist ein guter Quarterback für mich momentan.
Auf jeden Fall. Also so dieses schöne Total Stats Don't Matter, ne? Wenn man sich mal die Advanced Analytics anschaut, dann ist Geno in Sachen Erfolgsrate beim ersten Read, wenn er seinen ersten Read anspielen kann, liegt er da auf Platz 2 hinter Lamar Jackson. In Sachen Genauigkeit ist er in dem Fall der beste Quarterback der NFL. Wo es dann runtergeht, wo er dann nur 15. ist dann in EPA pro Dropback. Und das ist halt dann der Fakt, dass er halt so viele Sacks nimmt, ne? Also selbst wenn er in den Dropback geht, ja, wenn er dann irgendwie den Pass Rusher im Gesicht hat oder so und den Sack nehmen muss, gehen die Punkte, die er theoretisch erspielen könnte, diese Expected Points Added, gehen halt wirklich runter. Und das Krasse ist, ich hatte auch nochmal geschaut, bei schnellen Releases, also wenn er eine saubere Pocket hat und schnell seine Reads durchgehen kann und schnell seinen Nummer 1 Read oder den Nummer 2 Read angehen kann, dann ist er Erster in Sachen Genauigkeit, er ist 5. in Erfolgsrate. Und das ist dann, wenn man sich nur diesen einen Advanced-Punkt ansieht, dann ist Geno in dem Fall nicht nur ein Top-10-Quarterback, sondern er ist sogar ein Top-5-Quarterback. Und das sagt schon einiges aus. Und das dann irgendwie auf Gino abzuwälzen und zu sagen, ja, okay, ja, Passing Yards, aber das Team ist so schlecht, warum macht er da nicht mehr draus? War es dann auch und schwierig. Und der Fakt, dass er dann zwischendurch an der Sideline irgendwie genervt ist oder dann irgendwie ganz dumm den mit dem Ball nach dem Bills Defender schmeißt, das ist halt auch so der Fakt, dass er der halt irgendwie die ganze Zeit dazu gezwungen ist, Hero Ball spielen zu müssen. Und irgendwann, wenn es dann nicht funktioniert und er genau weiß, okay, das ist jetzt die einzige Option, die ich habe, und wenn die nicht funktioniert, ja, dann lässt sich selbst der coolste Dude irgendwann entnerven und auch das ist einfach nur menschlich und ja, ich denke, dazu ist dann schon einiges gesagt.
Ja.
Ja, gut. Haken wir das auch ab. Alle, die uns da challengen wollen, können natürlich gerne nochmal Kommentare schreiben und nochmal schreiben, wie ihr das seht. Aber ich denke, wir haben unsere Meinung relativ deutlich gemacht. Anderer Punkt, andere Frage geht auch nochmal so in Sachen Roster von Sven-Mon31. Sollten die Seahawks einen harten Cut setzen und in der Offseason Spieler wie DK, Ken Walker und Fan traden, sowie Jungs wie Nwosu, Draymond Jones und Lockett cutten, um so Munition sowie finanzielles Kapital zu haben, um im Draft und der Free Agency Baustellen angehen zu können? Ja. Also alles niederbrennen und neu anfangen. Ja oder nein? Du hast so lange geschwiegen jetzt.
Ja.
Aus meiner Sicht, nein. Es gibt aber Nuancen in dem Ganzen, natürlich, wie überall. Und zunächst mal muss man sagen, ist meine Philosophie, dass man gerade junge Spieler, die Potenzial haben, ja, so wie Blue-Chip-Player zu werden oder zu sein, dass man die eigentlich nicht tradet, weil du ja, die ja hohe Picks holst oder hohe Picks hast, um genau diese Spieler zu bekommen. Weshalb ich beispielsweise definitiv kein Fan wäre, einen Spieler wie Boye Mafe oder Charles Cross zu traden. So viel dazu. So Veterans wie beispielsweise einen Noah Fant, einen Draymond Jones, einen Tyler Lockett, dass man die cuttet oder dass man die gegebenenfalls tradet, dafür wäre ich dann auf jeden Fall offen, muss ich sagen. Weil das, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte ist. Es sind einfach ältere Spieler, die nicht zwangsläufig der junge Kern der Seahawks sind, mit dem man dann einen potenziellen tiefen Playoff-Run hinlegen kann, mit dem man Richtung Super Bowl vielleicht auch gehen kann. Andererseits muss man natürlich auch bei jedem Spieler immer, da muss ich jetzt eigentlich irgendwie einen Euro ins Sparschwein irgendwie schmeißen, weil es ist so eine Floskel einfach. Bei jedem Spieler gibt es natürlich immer einen Preis, den man bei dem man bereit ist, den natürlich irgendwo abzugeben. Das Thema DK Metcalf ist ja auch ein interessantes Thema in den letzten Wochen gewesen, glaube ich, unter Seahawks-Fans, wo ich klar bereit wäre, den für einen First- und Third-Round-Pick vielleicht zu traden, so, weil das ist ein extrem hoher Preis, den man für einen Spieler gibt, der auf einer Position spielt, wo aber Teams nicht bereit zu sein scheinen, nicht viel Geld, beziehungsweise hohes Draftkapital auszugeben, wenn man sich die Trades für Vikings, genau, die Welt beispielsweise anschaut. Deswegen, ja, glaube ich halt nicht, dass man da über eine Kompensation zurückbekommen würde, die es eben wert wäre. Aber weil ich habe ja auch gemeint, es gibt Nuancen in der Debatte und man muss sich irgendwo auch fragen, glaube ich, Teambuilding technisch, wo will man hin? Gerade wenn man jetzt über einen Spieler wie DK Metcalf spricht, kann man schon vielleicht, würde ich sagen, die Philosophie vertreten, dass man die Ressourcen, die man in einen teuren Wide Receiver One steckt, vielleicht lieber in zwei solide bis gute Guards beispielsweise oder zwei solide bis gute Offensive Liner steckt. Und vielleicht die Philosophie dann vertritt, eher in die Trenches zu investieren, in die riesige Schwachstelle der Seahawks, die eben gerade existiert und die man eben hat, obwohl man Super-Skill-Player wie DK Metcalf im Roster hat, und sich dann vielleicht aufgrund dieser Philosophieentscheidung halt dazu entscheidet, also ist möglich, einen Trade zu machen, beispielsweise, wenn ein Team einen angemessenen Preis natürlich auch zahlt. Das sind halt alles Überlegungen, die da, glaube ich, mit reinspielen. Aber grundsätzlich nochmal ganz kurz knapp zusammengefasst, um die Frage zu beantworten. Junge Spieler eigentlich eher nicht, die dieses Blue-Chip-Potenzial haben, wie Wohlen, wie Witherspoon und Co. Bei Veterans ist das eine andere Geschichte.
Kann ich so unterbrechen, ja. Also ich denke mir auch halt, bei den jungen Spielern ist es so eine Sache, also einen komplett harten Cut kannst du in dem Sinne eh nicht erfolgreich machen. Also einen harten Cut, wie es jetzt in dem Beispiel ist, also selbst die Teams, die alle die Haus und Hof verkaufen, es gibt immer noch irgendwelche Leute, auf die man setzt. Und ich glaube nicht, dass die Seahawks so verzweifelt sind, dass sie das machen müssten. Und ja, wo kriegst du dann wieder diese Leute her? Also du musst dein Team über Jahre hinweg aufbauen. Du kannst dann nicht von einem Jahr auf ein anderes sagen, ja, ich habe jetzt alles hergegeben, jetzt habe ich Geld frei, jetzt habe ich halt den Cap Space und wie auch immer. Du kriegst auch kein Team in dem einen Jahr zusammen. Also wenn du das nur aus Free Agents und Trades machst, dann wird sich das wahrscheinlich capmäßig nicht ausgehen und sonst brauchst du einfach die Jahre mit dem Draft. Das muss ich sukzessive aufbauen und die besten Teams schaffen es halt, also vor allem die besten Teams über Jahre hinweg schaffen es halt dann irgendwie immer in diesem Spiel ganz oben mitzuspielen. Man die teureren Leute, die vielleicht schon älter geworden sind, herzutraden, zu cutten, jüngere Leute zu draften, einen oder anderen guten Stil vielleicht irgendwo zu landen. Das ist die Sache. Ich bin jetzt auch dabei, weil hier Namen genannt werden. Also von Draymond Jones bin ich leider persönlich gar kein großer Fan.
Ja, absolut.
Also ich verstehe auch ehrlich gesagt seine momentane Rolle nicht ganz. Dieses, okay, eigentlich ist er ein 3-4 Defensive End, jetzt spielt er aber eigentlich, weil er abgenommen hat und ein bisschen agiler jetzt ist, spielt er jetzt mehr oder weniger Edge und das klappt aber auch nicht so. Da hält man, finde ich, an etwas fest, was leider nie aufgegangen ist. Ja, Lockett, das ist auch so ein Spieler, wo ich mir gut vorstellen kann, dass der sagt, ja, ich mach's auch noch für einen günstigeren Vertrag. Also ich sehe jetzt nicht, dass der irgendwo anders hingeht. Also vielleicht will ich es auch einfach nicht wahrhaben. Und ja, auch so ein Woso, da kann man auch drüber nachdenken. Aber ich bin auch bei Henry, die jungen Spieler, alles hat einen Preis, aber die jungen Spieler hertraden, wo kriegst du die her? Ich finde, das beste Beispiel recently sind einfach die Tennessee Titans. Geben einen A.J. Brown her, kriegen einen First-Round-Pick, draften darum Traylon Burks. Abgesehen davon, dass er verletzt ist, macht er absolut gar nichts. Und da bringt dir dieser First-Round-Pick gar nichts, wenn der nicht einschlägt. Und wenn du einen Spieler hast, wo du weißt, der ist gut und der spielt in seiner Unit unter den Besten in der Liga, dann behalte den gefälligst. Dann musst du irgendwo anders einsparen.
Ja, ich gebe dir jetzt mal ein Gegenbeispiel. Minnesota Vikings traden Stephon Diggs zu den Vikings und holen sich mit dem Pick Justin Jefferson.
Ja.
Nein, aber ich bin da bei dir. Es war jetzt gerade nur ein kleiner Spaß. Du darfst es eigentlich nicht riskieren. Also das ist die große Ausnahme, dass du dann einen Upgrade oder dass du einen günstigen Blue-Chip-Player zurückbekommst. Selbst in Runde 1, wie gesagt, die Trefferquote ist nicht so hoch, wie man es vielleicht vorstellt auf dem Papier, in Runde 1, dass man da einen gleichwertigen Ersatz bekommt, wenn überhaupt.
Und wenn die Vikings dann Shane Rager draften, dann schaut das auch wieder genau so aus.
Das ist der Punkt.
Also, ja.
Ja, und ich denke auch mal, wenn es gerade nochmal, also ich stimme euch da in allen Punkten zu und will das auch nicht wiederholen, aber gerade so dieses Thema DK, ne, wo dann, was ihr schon gesagt habt, für einen First und einen Third vielleicht, aber die kriegst du einfach auf dem Markt nicht. Und wenn du siehst, was DK für ein Unterschiedsspieler ist, klar, hat er auch seine Probleme, was so Contested Catches angeht und Disziplin ist auch immer so ein Ding. Aber wenn du dir jetzt alleine die beiden Spieler anschaust, in denen DK nicht auf dem Feld stand, weil er verletzt war, siehst du schon, wie Teams auf ihn reagieren. Also wenn DK da ist, dann spielen die Safeties zum Beispiel noch ein ganzes Stück tief, weil DK eben als Deep Threat auf dem Feld ist, als physische Erscheinung. Das gibt dann aber wiederum auch, ist dann die Frage, ja gut, kann man das jetzt so ausspielen, aber das geht dann nochmal in eine andere Richtung, wo wir vielleicht gleich noch zukommen. Aber es öffnet theoretisch Teile des Feldes für Leute wie JSN oder Lockett. In den Spielen, wo DK jetzt verletzt war, haben die Safeties einfach näher an der Box gespielt, weil sie eben gewusst haben, okay, diese tiefe Gefahr ist einfach durch Metcalf nicht da. Und das sind dann so Punkte, genauso wie man bei Gino sagt, ja, ist jetzt auf Platz 1, was die Passing Yards angeht. aber trotzdem funktioniert die Offense bei den Seahawks nicht. Ja, auch wenn DK mal einen Ball fallen lässt, der ist in so vielen anderen Bereichen so gut, die man nicht offensichtlich sieht, wie das überall im Football so ist. Deshalb ist es auch, ist für mich diese Diskussion, DK zu draften und dann halt wirklich den Schuss in Runde 1 zu nehmen. Ja, Lotterie, russisch Roulette, keine Ahnung, 3 Euro ins Phrasenschwein, wie ihr es gerne wollt. Also ja, bin da voll bei euch.
Perfekt.
Ja, wir haben gerade das System, das Offensive nochmal angesprochen. Darauf spielt eine Frage von Christian Menz 9 ab. Sollte man Ryan Grubb nach der Saison ersetzen oder nicht? Ich würde mal sagen, dieses ganze Hire and Fire, nur weil es nach einer halben Saison nicht funktioniert, geht mir, auch wenn es jetzt hart klingt, ehrlich gesagt ziemlich auf den Sack. Wenn man mal überlegt,
jetzt kommt der große Rant von Jonas
Meister. Ja, nein. Aber schau dir doch mal Ryan Grubb an, was er in Washington geschafft hat. Er hat da eine der besten College Offenses des Landes, der USA gestellt. Aber das hat er auch nicht in einer Saison gemacht. Ryan Grubb hat noch nie in der NFL gecoacht. Der muss sich halt auch erstmal einstellen. Das ist genauso die Sache, als wenn man jetzt sagen würde, ja, Mike McDonald vorher nach einer halben Saison. Der ist Rookie Head Coach. Der macht das jetzt nach einem halben Jahr zu sagen, okay, ja, der bringt nichts, feuern oder so, ist für mich vollkommen unverständlich. Also klar, freuen wir uns alle über Erfolg und wenn es gut funktioniert. Aber dass man in Erfolg auch investieren muss und Erfolg auch Zeit braucht, das versuchen oder übersehen viele Leute. Deshalb bin ich der Meinung, ja, Ryan Grubb hat auf jeden Fall noch diese Saison und auch nächste Saison und vielleicht auch die Saison drauf noch verdient. Und wenn es dann nicht funktioniert, man guckt nach Chicago und zu Shane Waldron, dann kann man immer noch überlegen, aber nach einem halben Jahr zu sagen, ja, nee, Ryan Grubb ersetzen. Bin ich nicht bei.
Darf ich da den neuen Schalke-Trainer Keslan Wonderen zitieren, der gesagt hat, Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut.
Okay, das sind aber 7 Euro ins Phrasenschwein, nicht nur 3. Ja, aber ich denke, da sind wir uns auch alle
aber einig, oder? Was man auch nicht vergessen darf bei dieser ganzen Coaching-Debatte immer, wenn man jetzt bei aller Kritik, die man an einzelne Coaches haben kann und die, glaube ich, auch gut ist, um das Force voranzutreiben, was ist denn das für ein Signal an zukünftige Coaches? Also abgesehen davon, dass du wahrscheinlich nicht der Nummer 1 Favorit für den nächsten OC bist, du baust ja einen immensen Druck auf diese einzelnen Coaches auf. Und man merkt es ja bei so Head Coaches, die offensichtlich davor, kurz davor stehen, gefeuert zu werden, die machen dann auch Entscheidungen, die nicht langfristig das Beste fürs Team sind. Da will man dann wirklich nochmal sich selber retten und dann tradet man irgendwie viel zu teuer, um irgendwie ins Team zu holen, was weiß ich was. Also nur um das vielleicht kurz anzuschneiden, Coaches früh zu feuern und denen Druck zu geben, ist nicht die beste Variante, um ein Team langfristig aufzubauen, im Gegenteil.
Ja. Henry sieht das ähnlich.
Yes.
Komplett. Okay. Eine Frage, wo wir vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen können, was ganz interessant ist. Wie, also auch von Christian, wie ist eure Einschätzung zu Mafes Entwicklung, also Boye Mafe? Hat er das Zeug zu einem Nummer 1 Edge? Henry, was Boye Mafe, also Max Brenning ist hier nicht da, der würde die Frage auf jeden Fall, ja, Star Pass Rusher, gib ihm 60 Millionen, hast du nicht gesehen, nein, Quatsch, ist jetzt übertrieben, aber der ist ja bekannterweise Boye Mafe Fan, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich auch, also macht gut die Entwicklung und man sieht eigentlich von Jahr zu Jahr einen gewissen Fortschritt bei ihm. Auch jetzt von letzten Jahr zu diesem. Er ist jetzt noch nicht auf diesem Elite-Level angekommen, natürlich, wo man beispielsweise Spieler wie Aiden Hutchinson oder so verorten würde, der ja, glaube ich, aus der gleichen Draft-Klasse kam. Aber er ist auf dem Weg zu einem sehr guten Pass-Rusher. Er ist schon für mich ein guter Pass-Rusher im Moment. Er muss aber dann doch noch mal einen kleinen Schritt machen, um auf dieses elitäre Level zu kommen, beziehungsweise einen mittelgroßen Schritt. Aber er hat, glaube ich, schon das Potenzial dazu und auch das Potenzial, der Nummer 1 Edge-Rusher zu sein. Ja.
Gerade auch mit dem defensiven Headcoach namens Mike McDonald, oder Dominik?
Ja, kann ich so unterstreichen. Ich habe jetzt noch gerade mal drüber nachgedacht. So seine Entwicklung war schon wirklich sehr sehr für mich beeindruckend, weil nach dem ersten Jahr konnte man jetzt nicht so viel, also nicht solche eine Entwicklung erwarten, denke ich mir auch. Also jetzt die Frage, jetzt hat er das Zeug zu einem Nummer 1 Edge, also da muss man jetzt mal die Frage stellen, wer ist denn überhaupt der Nummer 1 Edge in Seattle?
Wie gerade definiert man das? Ja, oder ja, wie definiert man das insgesamt?
Ist er das irgendwie schon? Ist er das nicht? Also ich glaube, da gibt es momentan keinen diesen einen Edge. Ich bin auch persönlich der Meinung, besser nicht einen Nummer 1 Star Edge Rusher zu haben, lieber zwei sehr, sehr, sehr gute oder drei. Also ich brauche gar nicht nur Boye Mafe super gut. Hm. Ich hätte gern einfach die ganze D-Line gut und ob er jetzt
Potenzial,
die
Nummer 1, ne?
Ja, und ob er die Nummer 1 und ob dann Derek Hall ein bisschen besser ist oder er oder ein Nwosu wieder gesund zurückkommt oder was weiß ich, ist mir eigentlich, also ich mag Mafe, ich finde, abgesehen vom Spielen, ich finde auch, dass er ein cooler Typ ist und ja, ich glaube, es ist auch gut formuliert, das mit dem Edge, weil als Edge-Rusher, ja, er ist halt nicht Bombe in der Laufverteidigung jetzt, aber das ist auch in Ordnung. Das muss er nicht sein in seiner Aufgabe. Ja. Insofern völlig in Ordnung.
Sehe ich ähnlich, auch da bin ich voll bei euch. Ich glaube, da sind die Seahawks ganz gut aufgestellt. Ich hatte letztens auch noch so ein Take abgegeben, was eben die 2022er Draftklasse angeht, wie man da jetzt einen Vertrag geben sollte. Und da war meine Reihenfolge in den Top 3, was die Klasse angeht, Charles Cross auf 1, obwohl da ist noch eine Fifth-Year-Option bei. Und dann schon Boye Mafe und danach sogar erst Ken Walker. Also ich bin da auch sehr hoch, was Mafe angeht, auf jeden Fall. Auf die andere Seite des Balles gehen wir mit der Frage von Jettens Kulikov 89. Auch da bin ich jetzt erstmal so ein bisschen raus und habe mir aufgeschrieben, was sagt die Klasse? Fragezeichen. Sollten die Seahawks im nächsten Draft auf Center oder Guard in Runde 1 gehen? Ich glaube, da ist dann wirklich eben die Frage, ja, was gibt denn diese Klasse her? Ich glaube, auf Biegen und Brechen auf einen O-Liner zu gehen, wenn man dafür, ich sag mal, einen an 12. Stelle pickt und der ist eigentlich ein Talent, der so in den 20ern geht oder so, dann sollte man sich das auf jeden Fall überlegen, oder?
Ja, abgesehen davon jetzt, weil wir jetzt noch nicht über Prospects sprechen können, da wiederholen wir uns jetzt wieder so ein bisschen, aber wenn man John Schneider eins in den letzten Jahren vorwerfen kann und muss, dann ist es halt, dass er die O-Line nicht hingekriegt hat. Obwohl er Ressourcen rein investiert hat, aber ein Kritikpunkt ist dann halt auch trotzdem, dass er ja nicht in die richtigen Spieler investiert hat mit Free Agency beziehungsweise Draftkapital. Ich würde mir wünschen, nicht unbedingt muss man in Runde 1 einen Center oder einen Guard ziehen, aber es gibt ja, es kennen ja sicherlich jetzt die meisten Seahawks inzwischen das berühmte Zitat von Schneider, dass aus seiner Sicht Guards überbezahlt sind in der NFL, dass man diese Philosophie vielleicht in Frage stellt und die Philosophie auch irgendwo anpasst an die Realitäten der Seahawks in diesem Jahr und an die Realitäten in der NFL und man dann wirklich Schritte einleitet, um ganz klar diese Schwäche, die Offensive Line in der Offseason deutlich zu adressieren mit Draftkapital kann man das einerseits machen, aber auch in der Free Agency geht das, wo man sich wahrscheinlich sogar dann eher auf schnellere Art und Weise eine Qualität in die Offensive Line holen kann. Ich meine, mit Draftkapital ist es eher ja dann nicht zu erwarten, dass man dann schon ab Woche 1 der neuen Saison ein Upgrade in der Offensive Line hat. Aber ich will einfach sehen, dass man diese Philosophie hinterfragt und auch eben deutlich mehr Ressourcen noch in die Offensive Line reinsteckt.
Ja, bei Interior O-Linern ist es sowieso die Frage. Natürlich ist es ein bisschen ein Pokern und da gibt es verschiedene Ansätze. Da ist sowieso die Frage, wie früh geht eben der allererste, egal wie gut die Klasse ist. Also ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn wir in der zweiten Runde einen Interior O-Liner draften, einfach weil wir sagen, okay, angenommen, wir draften in der ersten Hälfte des Drafts. Man sagt, hier kann ich einen wirklichen Impact-Player und Defense nochmal bekommen, der zum Beispiel perfekt in McDonald's-System passt. Das darf man auch nicht unterschätzen. Der wird sich noch Leute holen, die da einfach reinpassen in sein System. Da ist das noch nicht abgeschlossen. Oder man findet einen Tackle noch oder was weiß ich was. Es fällt jemand. Dann sage ich jetzt, ja, muss nicht sein. Aber ich wäre jetzt auch nicht nicht irgendwie enttäuscht, wenn man jetzt ja sagen würde, dann nehmen wir halt einfach früher einen Tiriola. Ne? Ist nicht die sexieste Position am Footballfeld, vor allem im Draft, wollen das viele Fans vielleicht gar nicht so sehen. In Seattle ist das hoffentlich mittlerweile anders. Ja, also sollte man, hängt einfach davon ab, wer da ist und wo man steht. Das Coole ist, unter Anführungszeichen, wenn man sagt, man geht auf Interior O-Line, da ist auch dieses, ja, John Schneider tradet ja sowieso gerne nach hinten. Wenn man da ein bisschen sich nach hinten traden möchte, noch zusätzliches Draft-Kapital bekommen möchte und irgendwo Ende der ersten Runde einen Interior O-Liner draftet, kann er sicherlich auch guten Value haben. Ganz unabhängig jetzt von den Spielern.
Yes. Ja. Auf jeden Fall, weil wir es gerade nochmal angesprochen haben, fasse ich das Ganze nochmal zusammen. Das Thema John Schneider, die Frage kam unter anderem in anderen Formulierungen, aber eigentlich so auf den gleichen Punkt heraus. Unter anderem von Lennox 27, Nick Crane und Faro 2021. Die Frage auf den Bezug oder bezogen auf die Aussage von John Schneider, dass Center und Guards überbezahlt sind und overdrafted sind und die O-Line im Moment so schlecht dasteht. Sollten sich die Seahawks von John Schneider nach der Saison trennen? Kann man ihm das vorwerfen? Wird das jetzt sein Downfall sein, diese Aussage?
Ich würde ihm auf jeden Fall noch eine Offseason geben.
Ja. Also.
Weil John Schneider, er macht ja Dinge gut auch. Also, es ist nicht selbstverständlich, die frühen Picks so zu nailen wie in den letzten paar Jahren. Und man hat dadurch auch einen guten jungen Kern des Teams aufgebaut, mit hohem Potenzial. Was er aber komplett vermasselt hat, war die Offensive Line. Da ist auch ein bisschen Pech dabei gewesen, wenn man sich jetzt Spieler wie Abraham Lucas oder so anschaut. Aber im Großen und Ganzen, gerade die Interior Offensive Line, das geht einfach auf seine Kappe. Und wenn er das nicht in den Griff bekommt, dann muss man nach der 2025er-Saison sich ernsthaft überlegen, da einen Cut zu machen, ja.
Ich wünsche mir halt auch ein bisschen von den verantwortlichen Coaches, dass man, ja, wie das genau dort abläuft, weiß ja eh niemand, außer die wirklich Involvierten. Aber dass man da auch vielleicht ein bisschen auf die Barrikaden geht, falls da einfach Entscheidungen getroffen werden, die man so als Coach nicht sieht. Ich finde, das ist als Headcoach hat man das sowieso, aber vor allem auch als Koordinator. Und gerade, ja, jetzt sage ich noch, Ryan Grubb musste sich einfinden, aber ich finde, ab nächster Saison ist es auch seine Mitverantwortung und er wird jetzt nicht irgendwie schon schnell in den Rücken fallen, was weiß ich was, aber es gehört trotzdem eine gewisse Kooperation da dazu und auch ein McDonald, der dann vielleicht über seinen eigenen Schatten springen muss, ist jetzt eine kleine Unterstellung, aber dann vielleicht sagt, okay, ich priorisiere jetzt nicht die Defense, sondern die Offense, weil das ist persönlich etwas, was ich in der Offseason ganz schlimm fand. Also jetzt, ich habe es mir damals schon gedacht, jetzt ist man natürlich schlau im Nachhinein, wenn man es dann noch sagt, also wir haben so viel in der Defense herumrotiert und uns gedacht, machen wir so oder machen wir so, aber in der O-Line, da hat man irgendwie gefühlt so die billigste Option genommen, die sich irgendwie geboten hat oder die einfachste und hat gesagt, ja, das machen wir. Ansonsten auf anderen Positionen haben wir uns ja auch nicht wirklich verstärkt. Es ist jetzt nicht nur John Schneiders Schuld, aber natürlich er ist der Hauptverantwortliche. Und ja, wenn man das nicht in den Griff bekommt, dann muss man eh sich die Frage stellen, wo kann man am Fundament arbeiten, dass das Team einfach anders wird und sich da was ändert in Seattle.
Auch da bin ich, wir stimmen uns heute alle zu, das ist sehr gut. In die Richtung McDonald geht auch noch ein Teil der zweigeteilten Frage von Lennox 27, der hatte eben auch nach John Schneider gefragt. Head Coach Mike McDonald sagt bereits, er wolle die Defense vereinfachen. Nach der kompletten Offseason und der Hälfte der Saison, kann es sein, dass die Seahawks für die Defense doch nicht genug Talent da haben, so wie McDonald es spielen lassen will?
Ich würde aber ehrlich gesagt auch da dann McDonald nochmal mindestens eine Saison geben, weil wenn man sich alle Stationen von ihm auch als Defensive Coordinator zum Beispiel anschaut, dann hat das auch in Baltimore oder auch bei Michigan noch nicht, gerade auch in der Dominanz vor allem, in Jahr 1 funktioniert. Und trotzdem sieht man ja gewisse Ansätze, gewisse Stärken, wo McDonald als Playcaller, glaube ich, recht gut ist. Und das hatte ich ja vorhin eigentlich, glaube ich, auch schon angesprochen, Dass wenn man, glaube ich, die Laufdefense in den Griff bekommt, dass dann diese Stärken zur Geltung kommen können, von ihm jetzt als Playcaller auch. Abgesehen davon, ja, ich glaube, es war vor der Saison schon klar, dass Inside Linebacker eine Schwäche ist, und das hat sich dann auch bewahrheitet im Laufe der Saison. Jetzt hat man den Trade für Ernest Jones gemacht. Der sieht eigentlich ganz gut aus bislang, in den zwei Spielen, wo er jetzt im Einsatz gekommen ist. Deswegen muss man da jetzt auch nochmal ein bisschen abwarten. Aber ich würde einfach generell dann nochmal auch dann dafür appellieren, McDonald eben diese Zeit zu geben und man dann solche Diskussionen, wie jetzt gerade in Bezug auf Grubb auch von Dominik genannt, dass man die einfach mal ein Jahr noch verschiebt, und dann kann man auch gerne auch mal dann drüber nachdenken oder darüber diskutieren, ja, wie groß der Anteil jetzt von McDonald ist an der Defense. So viel Einfluss auf das Personal hat er eben auch nicht gehabt, jetzt nach dieser einen Saison bloß.
Ja, absolut. Also kann ich auch nur zustimmen. Sorry, Dominik, wenn ich da reingreife. Also ja, er will, McDonald will die Defense vereinfachen, weil das eben auch mit seinem Scheme zusammenhängt, dass sie sehr, sehr einfach formuliert ist und alle Spieler genau wissen, was sie zu tun haben. Aber darin liegt auch diese Komplexität des Ganzen wiederum. Ja, sie wird einfach sein oder sie kann einfach sein, aber diese Einfachheit zu etablieren ist halt das Schwierige daran. Also das Scheme ist hinter den Kulissen schon sehr komplex, und genau da ist eben der Punkt, den Henry gerade schon angesprochen hat. Das haben viele Experten auch vor der Saison gesagt, dass selbst die Seahawks, die man jetzt vielleicht im September und Oktober gesehen hat, nicht die Seahawks sein werden, die man im November und Dezember sieht, weil diese Entwicklung einfach stetig da ist. Und da kann man dann auch nicht sagen, okay, fehlt jetzt das Talent. Wenn man jetzt alleine schon das Rams-Game betrachtet, dann war da in der Defense schon ein kleiner Fortschritt zu sehen, gerade so was das Run-Game angeht, eben mit der Addition von Ernest Jones. Und ja, auch da bin ich voll der Meinung, dass man McDonald da Zeit geben muss, weil meiner Meinung nach das Talent ist da. Byron Murphy ist extrem jung, der ist 22. Der muss auch erstmal in der NFL ankommen. Devon Witherspoon ist 24, der hat einfach eine komplette Offseason im wahrsten Sinne des Wortes. Also da hat man sich oder haben sich die Fans sicherlich auch mehr erwartet, aber ihm dann jetzt nach der Super-Rookie-Saison das Talent abzusprechen, weil er in der zweiten Saison nicht delivered ist, ist für mich auch zu kurzsichtig. Und eben dieses Thema, ja, McDonald musste halt dann auch größtenteils mit dem Team, was man ihm da an die Hand gegeben hat, erstmal machen oder ihn erstmal machen lassen. Und wenn er jetzt die Offseason nochmal Zeit hat und dann auch noch mehr Spieler holen kann, die vielleicht mehr in sein System passen, dann wird man da auch im nächsten Jahr einen deutlichen Fortschritt sehen, meiner Meinung nach.
Zustimmung.
Mist. Okay. Vor allem gehört das jetzt zusammen. Gut. Also das wollte ich noch vorhin kurz noch einmal festhalten, zusammen. Ja. Also der Coach muss sich einspielen, die Spieler müssen das System lernen, das geht alles nur Hand in Hand, und das sind beides Dinge, die sich entwickeln müssen, und da kann man auch nicht einfach erwarten, dass das von einem Tag auf den anderen funktioniert.
Genau. Nochmal ins Thema Draft. Tom Kosa fragt, würdet ihr unsere Draftpicks der letzten Jahre beurteilen? Byron Murphy spielt eine eher unauffällige Saison, Christian Haynes scheint sich nicht durchsetzen zu können gegen Bradford, und Tyrese Knight scheint auch im Depth-Chart verschwunden zu sein. Er hat den Eindruck, dass es andere Teams regelmäßig schaffen, am zweiten und dritten Tag noch mehrere bessere Spieler zu holen. Haben die Seahawks ein Scouting-Problem? Also A, Draft-Picks, und B, gibt es vielleicht ein Scouting-Problem? Also erstmal die Draft-Picks. So.
Also die Draft-Picks vielleicht. Also ein Byron Murphy, vielleicht ein bisschen unfair, ihn jetzt an der bisherigen Saison nur zu bewerten, weil er war halt dazwischen verletzt. Er konnte da nicht spielen, er muss sich auch erst einfinden, und ich finde jetzt, unauffällig ist bei Defensive Tackle nicht einmal das allerschlimmste Argument. Also das ist ein bisschen wie bei Cornerbacks. Wenn du einen Defensive Tackle nicht dauernd siehst, heißt das nicht unbedingt, dass er deswegen schlecht ist, weil das ist einfach einer, der die Aufmerksamkeit von gegnerischen Offenses genießt und im negativen Sinne und halt dann auch Double Teams bekommt. Also ein Defensive Tackle darf durchaus die Aufmerksamkeit bekommen von der O-Line, beziehungsweise vom gesamten offensiven Gameplan. Und ich würde ihn jetzt nicht nur daran beurteilen, ja. Also, das ist schon mal, finde ich persönlich, bin jetzt nicht der Meinung, dass Byron Murphy eine schlechte Saison spielt. Er spielt keine super auffällige bisher, aber das ist auch in Ordnung. Ein Haynes, ich glaube, da haben wir alle Fragezeichen im Kopf, oder?
Ja, da los. Ich glaube auch, ja.
Kann man jetzt auch so nicht sagen. Ich finde, der spielt jetzt nicht schlechter als Bradford, wenn er mal spielt. Ich glaube auch nicht, dass diese Rotation irgendjemandem geholfen hat. Also da bin ich ein ziemlich großer Gegner von dieser Rotation, die man bis vor dem Rams-Spiel gespielt hat. Dieses, ja, Bradford spielt einen größeren Teil und dann kommt irgendwie Haynes für ein paar Plays rein. Also sehe ich den Mehrwert nicht drin. Ich frage mich auch, wie soll sich ein junger O-Liner denn darin etablieren? Auch unter der Prämisse, dass er ja scheinbar nicht das komplette Vertrauen genießt. Also das ist ja alles so ein... Habe ich nicht verstanden. Da kann ich verstehen, dass Haynes einfach noch nicht so gut spielt. Und dann war noch die Frage, wie mit Tyrese Knight, oder? Ja, den hat man nicht gedraftet, damit er in Season 1, also in seiner ersten Rookie-Season gleich startet. Also es war zumindest meine Einschätzung und auch von vielen anderen hier und auch außerhalb des Seahawks. Das ist ein Spieler, den hat man aufgrund seines Potenzials gepickt. Da hat man sich bewusst Veteranen davor hingesetzt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn der die Entwicklung in McDonalds-System auch deren anlernt, dass der in den nächsten Jahren zusammen mit einem Ernest Jones, der uns ja hoffentlich erhalten bleibt, ein cooles Linebacker-Duo darstellen könnte.
Ja. Henry sieht das ähnlich.
Ja.
Nämlich dem Schweigen.
Ich meine, ich würde es mir eh nicht anmaßen, eine Draft-Klasse jetzt aus diesem Jahr zu beurteilen. Normalerweise muss man ja sowieso mindestens 2 Jahre auf jeden Fall mal dem Ganzen Zeit geben. Und was die Klassen davor angeht, die 22er, 23er, die sehen beide eigentlich echt gut aus. Also über die 22er haben wir ja schon gesprochen, aber gerade die 23er Klasse sieht auch sehr gut aus mit Jackson Smith und Chigba, Derek Hall, der aussieht wie auch ein Spieler, der das Potenzial hat, so eine Nummer 1 Edge. Dann Witherspoon hat man ja auch noch in dem Draft mit dabei gehabt, zum Beispiel. Also muss man sonst sagen, wenn man mit gerade nur den 3 genannten Spielern aus dem Draft rausgeht, ist es schon erfolgreicher. In den letzten Jahren sieht das eigentlich nicht schlecht aus.
Im Gegenteil, eigentlich besser,
also,
oder?
Und auch besser als in den Jahren zuvor. Also ja, bevor man Russell Wilson getradet hat.
Also in Sachen Scouting-Problem fange ich einfach mal in 2022 im Draft an und gehe einfach nochmal die Liste durch. Charles Cross, Kenneth Walker, Boye Mafe, Abram Lucas, Tariq Woolen, Devin Witherspoon in 23, JSN, Zach Charbonnet ist vielleicht der Einzige, der da so ein bisschen abfällt, Derek Hall und Byron Murphy. Also ich glaube nicht, dass wir sagen, die Spieler sind jetzt alle so, dass da ein Scouting-Problem ist. Also da haben die Seahawks in den letzten Jahren schon ziemlich, ziemlich gut getroffen, wie ihr schon sagtet, im Vergleich zu den Jahren davor. Kann man da, glaube ich, nicht meckern. Und auch diese Diskussion aufzumachen, finde ich auch schwierig, ja.
Ja, ich glaube, es fehlt, manchmal fehlt es vielleicht so, man sieht dann vielleicht andere Spieler, die gedraftet werden und das sind dann die Superstars 2, 3 Jahre später. Und ich glaube, diese Vermutung kann dann aufkommen, weil halt in Seattle nicht dieser eine Superstar herausgekommen ist im Endeffekt. Auch wenn ich nach wie vor der Meinung bin, ich bin einfach ein großer Walker-Fan, dass der einfach ein Superstar-Running-Back ist. Aber ich verstehe es, wenn es nicht ganz so auffällt.
Ja, da haben wir dann wieder die Situation mit dem Center der Kansas City Chiefs. Ne? Wie war das?
Ja.
Draftklasse, wo die Seahawks nur 3 Picks hatten. Und er war noch da. Wie heißt er nochmal?
Ich habe
schon wieder. Creed Humphrey, genau. Und wen haben die Seahawks davor gedraftet?
Eskridge.
Wie war das nochmal?
Eskridge.
Ah, die Eskridge, ja, genau. Also, okay. da sieht man dann schon so den Unterschied zu einem Draft 20 oder 21? 21, glaube ich, ne? Mhm. Wo die Seahawks nur 3 Picks hatten, genau. Das war nach dem Adams Trade. und wenn du dann auf 22, 23, 24 guckst, ich glaube, da ist schon ein Sprung alleine von den Namen her drin. Deshalb, sollten wir.
Sorry.
Ja, er übrigt sich da jede Diskussion. Ich habe gerade schon den Jamal Adams Trade angesprochen. Das ist noch eine Frage von Shiny Dragon 343. Ich liebe diese Namen. Das ist sehr, sehr lustig. Welchen Trade oder Free Agency Erscheinung aus der jüngeren Vergangenheit würdet ihr aus heutiger Sicht anders machen?
Da gibt's
Jamal Adams, obviously.
Ja. Ich habe schon angeschnitten, ich bin kein Fan von dem Draymond Jones Deal gewesen. Also,
ja. Ja.
Der hat einfach viel
51 Millionen Dollar, glaube ich.
Ne? Viel zu viel Geld verbraten. Ja, irgend sowas ist gewesen. Ich glaube, du weißt, das habe ich jetzt leider nicht genaue Zahl, aber ja, das war zu viel. Das fand ich damals schon, ja. Man hat ja immer das Vertrauen, dass jeder Spieler dann genau das machen wird, was der Coach darf und die Orga von ihm erwartet. Das war auch damals bei mir zumindest so. Aber das hat sich ja dann nicht ganz so ertragreich erwiesen.
Also
da fällt mir gleich ein.
Ja, und das hast du, glaube ich, auch schon angesprochen gehabt, implizit. Also ich würde dann auch den Williams Trade, auch wenn er ein sehr guter Defensive Tackle ist, rückgängig machen, weil die Opportunitätskosten, die hat er für mich trotzdem nicht ausgeglichen. Also man muss sich mal überlegen, das ist einfach auch ein enormer Wert, einen Zweitrunden-Pick mit einem Spieler, den man kostengünstig 4 Jahre dann auf einem günstigen Vertrag hat. Dazu dann eben diese 60 Millionen. Also ich fände es okay, wenn man ihn als Free Agents für diese Summe verpflichtet hätte. Würde ich dann nicht rückgängig machen, aber den Trade würde ich rückgängig machen.
Ja.
Ja.
Stimme ich dir voll
zu. Dieses Second Rounder. Ansonsten in Sachen Trades habt ihr das.
In die andere Richtung vielleicht. Ja. Also in die andere Richtung vielleicht auch noch, wen hat man eigentlich gehen lassen? Also, das. Ich weiß nicht.
Ja, das habe ich mir jetzt tatsächlich nicht aufgeschrieben. Fällt euch da
jemand? Ich habe mir nur gerade gedacht, nicht.
Also Damian Lewis könnte ich jetzt zum Beispiel sein.
Total. Ja, genau, das habe ich auch gerade gedacht. Da denke ich mir auch, also jeden O-Liner, der irgendwie adäquat mal gewesen ist, zum Beispiel Damien Lewis. Ich denke mir, ehrlich gesagt, ich hätte einen Bobby Wagner noch gern da. Jetzt nicht nur vom Sentimental her oder so.
Da bist du bei Henry ganz in ganz tiefem Wasser. Bei mir läufst du offene Türen.
Also kann ich auch noch eine Personalie fällt mir da jetzt dann auch noch in dem Sinne, in Zuge ein. Jordan Brooks.
Ja.
Ich war von ihm eigentlich immer einigermaßen überzeugt und habe es nicht ganz verstanden, warum man ihn hat gehen lassen. Stellt euch mal vor, wir hätten Ernest Jones und Jordan Brooks auf Mittellinebacker. Das wäre ein gutes
Duo
gewesen.
Das wäre super, ja.
Haben die Seahawks eigentlich da die Fifth-Year-Option, haben die nicht gezogen oder haben die gezogen bei Jordan Brooks? Ich weiß gar nicht.
Wurden nicht gezogen.
Haben sie nicht, ne?
Ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Ja.
Aber sonst so, ja, bis auf die offensichtlichen Sachen waren jetzt keine krassen Busts dabei. Also ja, Adams offensichtlich.
Es war ein krasser Bust.
Ja, also Draymond Jones auch. Aber das andere ist mehr so konjunktiv, ne? Hätte, wäre, wenn. Aber ja, die hauen natürlich schon ins Kontor. Aber ich glaube, da dürfen die sich die Seahawks nicht oder da machen sich die Seahawks nicht von frei. Das haben auch andere Teams in der Liga, dass die da mal ins Klo greifen. Frag mal in Denver in Sachen Russell Wilson. Also
das hat jedes Team mal.
Jetzt ist er jetzt bei den Steelers und zeigt wieder,
was er drauf hat. Ja, basiert da. Ja, da gab es gestern interessante Diskussionen, aber die bei uns in der Gruppe, aber die lassen wir jetzt mal hinter den Füßen. Ja, und dann zum Abschluss noch zwei Fragen. Einmal die große Glaskugel. Sadie_Swim15 fragt, in wie vielen Jahren öffnet sich das Super Bowl-Fenster für die Seahawks wieder?
Potenziell jetzt so sehen, oder?
Ja.
Ja, wenn alles gut läuft, nächstes Jahr.
Ich habe jetzt mal realistisch in Anführungsstrichen betrachtet. Also genau diese berühmte Glaskugel. Also wie Henry das schon sagt, wenn alles gut läuft im nächsten Jahr, also in der NFL kann das so schnell gehen, muss man sich nur die Commanders anschauen. Letztes Jahr absoluter, ja doch ziemlicher Bodensatz. Und dieses Jahr attackieren die richtig mit Jaden Daniels. Ich würde jetzt mal sagen, so in den, um das auch die Erwartungen vielleicht so ein bisschen runterzuschrauben, sage ich mal so, in den kommenden 5 Jahren erstmal nicht. Also 2025 würde ich sagen, muss Mike McDonald erstmal das Roster stabilisieren und seine Vision voranlegen.
In den kommenden 5 Jahren nicht, hast du gesagt?
Ja.
Wie kann man das ausschließen?
Ja, also wie gesagt, das ist
schon ein ganz langer Zeitraum für die Not for Long NFL.
Ja, also meiner Meinung nach.
Das ist schon Hot Take, ja, so, finde ich.
Ja, aber deshalb sind wir doch hier. Und ja, 2026 kann man wieder so in Richtung Playoffs, weil, ne, not for long. Man weiß auch nicht, wie die Rams und die 49ers dastehen. Es kann natürlich sein, dass es schneller geht. Und dass es da dann nach 25 wieder in Richtung Playoffs geht. Und da kann dann natürlich alles passieren. Aber wenn man schaut, wie die Seahawks in den letzten Jahren in den Playoffs abgeschnitten haben, bin ich da eher etwas pessimistischer.
Ich finde aber, jetzt nochmal, um deinen Take quasi ein bisschen aus den Wind aus den Segeln zu nehmen. Also wenn man sich jetzt mal andere Teams anschaut, wie schnell, also es kann halt, ich will nur sagen, es kann halt einfach so schnell gehen in der NFL, dass ich es nicht ausschließen würde, zu sagen 5 Jahre. Das finde ich ein bisschen lang tatsächlich, weil man muss sich nur mal die Lions anschauen, die, glaube ich, 2021 wirklich eines der schlechtesten Teams in der NFL waren und jetzt absoluter Super Bowl-Contender in dieser Saison, gerade mal ja 3 Jahre später oder 3 Saisons später. Deswegen, ich würde da tatsächlich sagen, dass es ein bisschen viel ist, dass man das direkt so ausschließt, und ich bin da ehrlich gesagt auch anderer Meinung. Aber ja.
Ja, wie gesagt, ich meine, da unterscheiden wir uns einfach mal.
Am Ende kommen endlich die Unterscheidungen.
Ja. Ich finde es halt, ja, es ist halt schwierig, und ich habe in den letzten Jahren waren wir so positiv gestimmt, deshalb bin ich da jetzt vielleicht mal ein bisschen negativer. Ich lasse mich natürlich gerne positiv überraschen, aber ja, ich sehe es im Moment noch nicht so. Dominik, was meinst du?
Ich denke vielleicht. Es ist super schwierig, weil ich mir jetzt auch ein bisschen im Kopf hin und her rechne, wer ist dann noch da, welche Position. Ich glaube, nächstes Jahr dann wieder optimistisch zu sein, natürlich, wenn er einen super Draft hinlegt, coole Free Agency, kann vieles möglich sein. Ich glaube, dass man die O-Line nicht in so kurzer Zeit nach vorne bringen wird. Ja. Also, weil eigentlich die gesamte Interior O-Line da gefixt werden müsste. Klar, ein Connor Williams, der hat Potenzial, dass er noch, aber der ist dann auch wieder alt und dann, ja, also.
Naja, Connor Williams ist 27, ne? Das
ja, ist okay,
das,
dann ist er gar nicht so alt. Hätte ich sogar gedacht,
dass tatsächlich.
Ja. Nee, das habe ich die Woche gesehen, also dass die Seahawks wirklich einen extrem jungen Kern haben und dass Connor Williams wirklich 27
ist. Okay, dann könnte man mit dem ja sogar noch rechnen, weil der ist sicherlich ein Leidtragender von der restlichen O-Line. Aber man weiß, absolut, Lucas nicht, braucht man dann Right Tackle. Da habe ich noch einen kurzen Take vielleicht dazu. Vielleicht sollte man sich anschauen, ob man einen Guard draften kann, der eigentlich im College-Tackle gespielt hat. Da gibt es ja einige immer wieder. Ja. Also so jemanden, den man rotieren könnte in solchen Fällen. Da wäre ich übrigens auch bereit, früh zu draften. Aber da schweife ich jetzt wieder ab. Im Endeffekt denke ich mir, übernächstes Jahr finde ich realistisch. Weil ich stelle es mir schwierig vor. Ich bin jetzt mal so optimistisch, dass wir nächstes Jahr gut sind. Nicht schlecht, sondern gut sind und nicht zu früh draften können. Ich weiß nicht, wie lange Gino noch unser Quarterback sein wird oder wie lange er gut noch spielen wird. Wie alt ist der? Wisst ihr das eigentlich auswendig?
Der wird 34.
Okay. Ja, bei Quarterbacks ist das ja sowieso anders, aber da denke ich mir, okay, der ist dann realistisch noch da und spielt noch gut. Ich weiß nicht, was für einen Quarterback wir dann aus dem Hut zaubern werden danach. Wenn man ja gut sein wird, dann wird man nicht so früh draften. Die Seahawks sind jetzt auch nicht irgendwie in den letzten Jahren bekannt dafür gewesen, dass ich was hergeben, um irgendwie den First Overall Pick da zu haben. Solange John Schneider da ist, sehe ich das auch eher als unrealistisch. Also ich denke mir, in so 2 Jahren, wenn sich vielleicht die Defense mehr eingespielt hat, man die O-Line mehr auf Vordermann gebracht hat, dann sehe ich es als realistisch an, weil so weit entfernt ist das Team nicht. Ich würde die Gegenthese anstellen, dass wenn es zu lange dauert, das Team wieder zu schlecht wäre. Also ich frage, wie soll man diese Defense-Spieler, diese jungen Defense-Leute, falls sie das Niveau erreichen, das wir hoffen, dass sie erreichen, dann bezahlen? Also wenn ein Boye Mafe ein Top-Edge-Rusher ist, ein Witherspoon, ein Woolen, eines der besten Cornerback-Duos, also wenn die da so weitermachen, ein Ernest Jones, den wir wahrscheinlich schon dieses Jahr hoch bezahlen werden, also ich hoffe es mal, dass wir nicht gehen lassen, dann weiß ich nicht, wie das, das ist natürlich dann ein riesiger Blick in die Glaskugel. Also ich bin da irgendwo in euch beiden. Nächstes Jahr kann passieren, denke eher nicht.
Nee, also das war jetzt auch meine initiale Antwort, war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint. Ich glaube auch nicht, dass man die All innerhalb von einem Jahr fixen kann. Das ist der krasse Best Case. Ich sag mal, dann heißt es, dass Charles Cross weiter sich noch weiter steigert, vielleicht sogar zu so einem Elite Left Tackle wird, dass Abe Lucas Knie völlig gesundet und er auch wie ein guter Right-Tackle spielen kann. Connor Williams spielt wie ein solider Center und man verpflichtet zwei Average Starting Left- und Right-Guards. Das wäre so der Best-Case, sag ich jetzt mal. Dann wäre es auch möglich, dass man die O-Line innerhalb von nur einer Saison fixt, aber ja, die Chancen sind da relativ gering für, ne? Klar.
Ja. Ja, wie gesagt, also nochmal, ne? Not for long, klar, die Glaskugel ist schwierig. Was passiert mit den Rams und den 49ers? Weiß man auch nicht, wenn die 49ers Brock Purdy bezahlen müssen. Schwierig. Die Meinungen gehen auseinander, stelle ich fest. Und dann abschließend noch von Matzek. Was planen die Seahawks für und in Deutschland? Das ist eine gute Frage, die wir, ich übernehme das einfach mal, hier so gar nicht so richtig beantworten können. Die Seahawks haben ja die Marketingrechte für Deutschland jetzt mittlerweile, aber da haben wir auch als Fanclub festgestellt, dass die Seahawks da noch sehr, sehr am Probieren sind und noch nicht so richtig wissen, wo sie vielleicht hinwollen. Es wird aber besser. Was 2025 passiert, können wir noch nicht sagen, aber da wird auf jeden Fall irgendwas wird passieren. Dieses Jahr 2024 ist jetzt auch bis auf Weiteres nach dem München-Game erstmal nichts geplant. Es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass die Seahawks nochmal in den nächsten Jahren, finde ich, international spielen werden. Ansonsten liegt der Fokus bei vielen NFL-Teams, auch bei den Seahawks im Thema Flag Football, wo sie auch viel, viel in den Nachwuchs investieren. Hier in Europa gibt ja auch diese Kooperation mit Rhinefire mittlerweile aus der ELF. Da ist aber auch noch nicht ganz klar, wie das im nächsten Jahr aussehen wird. Ja, das können wir so nicht beantworten. Gut, damit schließen wir unseren Mailbag ab und huschen noch mal einmal ganz kurz ins Two-Minute Warning.
Two-Minute Warning, was sonst noch wichtig ist.
Genau. Für alle, die sich gewundert haben, wo denn die groß angekündigte Sonderfolge mit den German UK Seahawkers, wie Tobi das sagte, bleibt. die mussten wir leider letzte Woche krankheitsbedingt absagen, aber versprochen, wir holen sie im Laufe der Saison nach. Was wir sonst noch in der Bye-Week auf der Website gemacht haben, wir haben es schon so ein bisschen angesprochen, da gab es eine super Offense-Analyse, extrem umfangreich von Dominik, die ist schon live, die könnt ihr euch gerne angucken. Eine Defense-Analyse von Pascal wird noch kommen. Bevor es jetzt mit dem regulären Spielplan, nenne ich es mal, wieder weitergeht gegen Ende der Woche, da geht's nämlich dann am kommenden Sonntag für die Seahawks nach San Francisco zu den 49ers. Da wird's wie gewohnt ein Preview-Podcast Ende der Woche geben, eine Preview auf der Website. Und dann werdet ihr wieder von uns hören. Und ja, nach über anderthalb Stunden, knapp anderthalb Stunden, bleibt mir nur nochmal zu sagen, ganz lieben Dank euch beiden, dass ihr euch so offen für die Fragen der Community gezeigt habt. Macht immer wieder Spaß, solche Mailbag-Folgen. Und ja, wir verabschieden uns einfach wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks!
Go Hawks, Go Hawks!
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.